Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geht sie los, die schönste Zeit des Sportjahres. NHL Playoffs, Freunde, es ist soweit. Habe die Ehre, hier ist der Vollcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Let's drop the puck.
Die NHL.
Und wir schicken hier das bewährte Line-Up aufs Eis. Mit mir in der Starting 3 Ansgar Löcke auf Twitter @ansgarius_90. Servus.
Ja, moin.
Und Franz Büchner von Sport1 @FranzBüchner auf Twitter. Hallo Franz.
Let's go.
Let's go, boys. So schaut's aus. Ansgar kann die Playoffs ganz entspannt genießen, weil die Toronto Maple Leafs, glaube ich, mal schauen, noch ein bisschen scrollen. Nee, die sind nicht mit dabei. Aber natürlich die Washington Capitals, Franz, und über die werden wir natürlich lange sprechen. Wir schauen aber vorher ein bisschen zurück auf diese Saison, auf die Regular Season, die am Wochenende, beziehungsweise ja am Sonntag war es ja, zu Ende gegangen ist. Ja, Franz, so eine kurze Einschätzung, jetzt mal abgesehen von den sportlichen Ergebnissen, aber es gab ja durchaus ein paar Themen, zum Beispiel das neue Format in der Overtime 3-on-3, die Coaches Challenge. Seit 1970 zum ersten Mal, seit 46 Jahren keine kanadische Mannschaft in den Playoffs. Dann wurde so ein bisschen diskutiert über das die fehlenden Tore, also Lack of Goal Scoring war ein großes Thema. Wie blickst du zurück auf diese Regular Season?
Genau, zu den Themen, die du angesprochen hast, 3-3 Overtime, vielleicht fangen wir damit an, finde ich, sehr unterhaltsames Format, besser als 4-4. Also ich weiß jetzt auch nicht die genauen Statistiken, ob man da auch weniger Shootouts jetzt hatte in dieser Saison. Hinten raus, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, aber rein theoretisch könnte ich mir das vorstellen. Also es war auf jeden Fall eine unterhaltsame Änderung, die eigentlich auch von fast allen Seiten sehr, sehr positiv wahrgenommen wurde. Ich schätze mal, das wird dann auch bleiben für die nächsten Jahre oder was auch immer. Vielleicht denkt man sich irgendwann, 2-2 ist auch mal gut. Aber nein, 3-3 Overtime, sehr gute Änderung. Und dann würde ich jetzt an dieser Stelle noch ganz gerne auf diese Coaches Challenge eingehen, die ich so ein bisschen zweischneidig sehe. Auf der einen Seite ist so eine Challenge-Idee, finde ich, gar nicht so schlecht, das dem Trainer anzubieten, einmal pro Spiel. Allerdings teilweise sehr, sehr seltsam, was man da alles wiederum nachschauen kann, wo ich mich teilweise an den Kopf greife. Wenn zum Beispiel so eine Situation ist, es fällt eben ein Tor, ja, und dann sagt aber der Coach, oh hoppala, da so 1,5 Minuten vorher, da war vielleicht eine Abseitsstellung und das kann man dann damit nachschauen. Boah, also nee, da muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen die Stellschrauben anziehen bei dieser Geschichte, die ansonsten, wie gesagt, gar nicht so schlecht ist, aber die mir noch zu weitreichend greift, also seltsame Geschichten, die man da nachschauen kann. Aber ja, zu diesen zwei Änderungen so viel erstmal von mir.
Ja, wenn ich einer, es gab ja die eine Geschichte, ich habe jetzt das genaue Spiel nicht mehr im Kopf, aber wo es dann auch so eine lange Zeit gab, von dem vermeintlichen Abseits bis zum Tor, und das wurde zurückgenommen, aber dann haben die Richter an der Uhr das nicht hingekriegt, die Zeit wieder draufzulegen, und dann fehlte auf einmal 1,5 Minuten auf der Uhr. Also da ist schon noch ziemlich viel Unausgegorenes dabei. Ich würde aber Franz auch beim 3-3 zustimmen, das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Da können dann viele auch zeigen, was sie können. Ist auch mal dann lustig, wenn dann so eine Großchance vergeben ist, dann kommt direkt der Konter. Was ich so ein bisschen komisch finde, ist, wenn es dann in der Overtime zum Powerplay kommt, dann ist es dann erst ein 4-3 und dann doch wieder ein 4-4 bis zum Ende der Overtime. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man das anders jetzt viel besser regeln könnte. Ja, aber
kannst du eigentlich vielleicht nicht, ne? Ja, vielleicht, du musst ja dann 4-3 spielen, weil 3-2 das. Also
dann Spaß auf. Ne? Aber ja. Warum dann nicht danach wieder auf 3-3 runter und statt auf 4-4 hoch? Aber gut, das vielleicht lässt sich das nicht besser koordinieren, wenn da sowieso einer wieder aufs Eis kommt. Und danach dann irgendwie zwei wieder willkürlich rauszusortieren. Aber ja, das kann man vielleicht noch ein bisschen besser hinkriegen. Aber ansonsten 3-3 fand ich super. Ja, und ansonsten, wie Franz gesagt hat, da ist bei der Coaches Challenge viel gut gemeint, aber manchmal ein bisschen chaotisch.
Franz, 36% weniger Shootouts im Vergleich zur Saison Davor, also das ist ein Artikel vom Donnerstag, also ungefähr, also gut 30, um die 35% weniger Shootouts. Aber was interessant ist, dass es deutlich mehr Verlängerungen gegeben hat als in der Saison davor. Deswegen auch nochmal so eine weitere Idee, die ja durchaus auch immer diskutiert wird. Es gibt ja momentan zwei Punkte für den Sieg und null für die Niederlage. Aber wenn du in die Verlängerung kommst, dann wird es ja aufgeteilt, zwei für den Sieger und einen für den, der verliert. Franz, würdest du Barry Melrose, dem ehemaligen Trainer der Los Angeles Kings, beipflichten, dass man diesen einen Extrapunkt für eine Niederlage wegnehmen sollte? Der hat nämlich mal gesagt, getting a point for when you lose, I hate it, it's not American.
Also wenn Sie natürlich bei dem System mit zwei Punkten für den Sieg bleiben wollen, ja, warum nicht? Andererseits macht es ja zum Beispiel die DEL oder so vor, wie man es auch machen kann, indem man einfach das Drei-Punkte-System einführt. Und schon ist das sehr viel besser aufgeteilt, wie ich finde. Und dann macht auch der eine Punkt für den Verlierer einer Overtime oder eines Shootouts dann wieder mehr Sinn. Vielleicht sollte man auch mal darüber nachdenken. Also ist es sicherlich auch mal durchaus wert, sich darüber Gedanken zu machen.
Der Nachteil an dem 3-2-1-System, wie es in der DL ist, ist natürlich so, dass normalerweise, also in dieser Saison war es nicht so, aber in den Jahren davor dann halt viele Mannschaften schon deutlich vor den Playoffs abgehängt sind. Der Nachteil an dem 2-1-System, wie es in der NHL gibt, ist halt, dass am Ende, wenn es in Richtung Playoffs gibt, viele Mannschaften, glaube ich, erst einmal sagen, okay, wir nehmen diesen einen Punkt auf jeden Fall mal mit, und gehen in die Verlängerung, riskieren da hinten raus im Spiel nichts mehr und vielleicht dann sogar eben auch in der Verlängerung, obwohl es 3-3 ist, ein bisschen weniger Risiko und dann sicher dann so aufs Glück zu verlassen im Shootout. Also wenn man da natürlich sagen würde 2-0 oder 3-2-1 wie in der DL, dann hätte man wahrscheinlich nochmal unterhaltsamere Verlängerungen, weil dann spätestens in der Verlängerung die Mannschaften dann schon auf Sieg spielen würden. Oder andererseits natürlich auch wieder auf Shootout hoffen. Ja, es ist schwer. Ansgar, zu den kanadischen Mannschaften, nachdem du ja, soweit ich weiß, einer so ein bisschen die Daumen drückst von diesen sieben. Also es ist tatsächlich so, seit 1970 ist das nicht mehr passiert, keine kanadische Mannschaft in den Playoffs. Und damals waren es ja nur zwei mit den Maple Leafs und den Canadiens, die in der NHL gespielt haben. Übrigens das einzige Mal überhaupt, dass das passiert ist, 1970. Und jetzt zum zweiten Mal aber halt sieben Mannschaften, die Chance hätten und keine hat diese Chance genutzt.
Ja, das stimmt. Das ist halt bei manchen überraschend, aber bei manchen nicht. Also, dass die Maple Leafs jetzt Letzter geworden sind, 30. geworden sind, das gut ist happig, aber war ja im Grunde auch fast schon zu erwarten. Also, dass sie keine Playoff-Mannschaft sind, ist klar. Dann haben sie die Leute weggetradet, um ordentlich Picks zu kriegen und Talente und haben dann zu Ende der Saison die jungen Leute spielen lassen und so ein paar Leute, die auf neue Verträge hoffen, vielleicht bei anderen Vereinen. Das war okay so. Also unter Mike Babcock spielen sie ein ordentliches Hockey. Vor allem William Nylander hat jetzt in seinen ersten 20, 22 Spielen schon mal richtig gezeigt, was er alles kann. Also da ist die Hoffnung schon relativ groß. Man muss in der Abwehr natürlich noch ein bisschen was verstärken. Alle sind sich sicher, dass am 1. Juli ein gewisser Herr Stamkos unterschreiben wird in Toronto. Von daher, das braucht noch eine Weile. Da sind dann andere Mannschaften, allen voran die Montreal Canadiens, deutlich schwieriger dran, was die Playoff-Beteiligung angeht. Da gab es gestern die große Pressekonferenz, wo Marc Bergevin und Michel Therrien sitzen und die sich gegenseitig angucken und sagen, ach, eigentlich lag das nur daran, dass Carey Price verletzt war, dass wir nicht in die Playoffs gekommen sind. Aber wenn man sich anguckt, wie die so gespielt haben, da liegt eigentlich auch relativ viel im Argen. Es kann ja nicht nur an einem Torhüter liegen, dass man nur auf 82 Punkte kommt in der Saison. Von daher, da brennt der Baum, glaube ich, noch ein ganzes bisschen mehr, weil bei Toronto ist alles auf Rebuild eingestellt. Bei den Canadiens hat man deutlich auf die Playoffs geschielt in diesem Jahr. Ja.
Wenn man sich insgesamt aber die Standings anschaut, Ansgar, also du hast jetzt zwei Mannschaften angesprochen. Klar, Canadiens waren so der größte Tipp natürlich für die Playoffs. Die sind jetzt 22. in den Standings. Ottawa war noch ein bisschen besser mit drei Punkten mehr, 19. Aber wenn wir hinten schauen, von den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mannschaften kommen halt 5 aus Kanada. Also Maple Leafs, klar, Edmonton, Oilers, die haben nur einen Punkt mehr geholt als die Maple Leafs. Da kann man natürlich jetzt wieder sagen, ja, da war auch ein wichtiger Spieler verletzt, aber wenn du halt einen Connor McDavid in seinem ersten Jahr in der NHL als wichtigsten Spieler dann bezeichnest, dann wird es auch ein bisschen kompliziert. Und selbst wenn er die Saison durchgespielt hätte und sich eben nicht an der Schulter verletzt hätte, hätte es wahrscheinlich nicht gereicht. Also Vorletzte, die Edmonton Oilers, die ja jetzt mit McDavid da schon den vierten Nummer 1 Pick seit wann ist es, 2010, bekommen haben und es irgendwie nicht auf die Reihe kriegen. Vancouver Canucks Drittletzter und Calgary Flames Fünftletzter. Also auch die beiden Mannschaften, Canucks und Flames, haben, denke ich, schon mit einer besseren Saison gerechnet.
Auf jeden Fall. Zu den Oilers gibt es ein schönes Kreisdiagramm von einem kanadischen Blogger, der den Oilers Rebuild seit 2010 beschreibt. Nämlich zum Saisonende sagen, wir sind schon wieder so schlecht. Verstehe ich gar nicht. Dann sagen, ja, wir brauchen große Veränderungen. Wir müssen ein paar Schlüsselspieler loswerden. Ja gut, den nicht. Den auch nicht. Aus dem wird mal was. Für den kriegen wir nichts. Ach, was soll's. Ein bisschen rumbasteln sollte schon reichen. Und dann müssen wir am Anfang mit, ach, wir sind schon wieder so schlecht. Warum eigentlich? Also das beschreibt die Oilers ganz gut. Und wenn die Leafs jetzt die Top-Chancen auf den Nummer 1-Pick haben, bei der Lottery ist sowieso wieder allen klar, dass die Oilers wieder den Nummer 1-Pick sich holen werden. Bei der Lotterie, weil sie ihn immer holen.
Und dieses Mal holt sie sich dann mit Auston Matthews einen Verteidiger. Das ist halt wieder so ein Zocker, ja. Und klar, Connor McDavid, also was der gezeigt hat, war schon großartig, also wenn er gespielt hat. Ich erinnere mich an die eine Szene, also da in Montreal Standing Ovations von den Canadiens-Fans bekommen hat, also da einfach mal durchgegangen ist, dann zwar nicht getroffen hat, aber als er dann auf die Bank gefahren ist, hat das Stadion getobt. Aber ja, sie haben halt einfach zu viele Spielertypen in die Richtung, ja. Also da muss ich dann vielleicht wirklich mal jetzt bei Taylor Hall und Connor McDavid, muss ich natürlich überlegen, oder die gebe ich nicht her, aber dann irgendwie ein Nugent Hopkins oder ein Jakubow, aber das sind halt genau die, für die du nichts kriegst.
Ja, genau. Ja, und Sportsnet berichtet, dass McDavid wohl dann jetzt nächste Saison sofort Kapitän wird, weil dieses Jahr hatten sie keinen und laut GM Charlie gibt es nächste Saison definitiv einen und Sportsnet fragt sich halt, ja, wer soll es denn sonst sein, außer McDavid? Und von daher, ob das jetzt die Lösung ist, dann so den Connor McDavid sofort mit dem C auf der Brust durch die Halle fahren zu lassen.
19-, 20-Jährigen, der klar ein Riesentalent ist, aber dann hat der dann die Bürde, dass sein Team vor 10 Jahren nicht mehr die Playoffs erreicht hat und mal erfolgreicher war, zum Beispiel in der zweiten Hälfte der 80er Jahre.
Ja, aber wenn du bei Flames und Flames und Canucks, ja, das sind so komische Geschichten. Flames, die hatten ja letztes Jahr so den kleinen Cup-Run, den sich keiner wirklich erklären konnte, als sie Against the Odds es reingeschafft haben und dieses Jahr halt so wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Haben ziemlich viele junge Spieler da, bräuchten einfach mal einen ordentlichen Keeper. Das ist, glaube ich, so das meiste, was sie an Geld ausgeben wollen in der Offseason, um endlich mal ein ordentliches Goaltending zu kriegen. Werden aber wahrscheinlich auch viel von innen raus machen wollen, weil sie gar nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Sie müssen halt auch noch irgendwie die Goodrow und Monahan nochmal neu unter Vertrag kriegen. Die wollen wahrscheinlich ziemlich viel Geld haben und ist halt die Frage, inwieweit man dann endlich oder wie weit man von innen raus da wirklich was basteln kann. Zumal der Trainer jetzt auch schon 4 Jahre ist und jetzt bis auf die eine große Saison, die aber halt auch nicht wirklich fundiert war, ja, da war jetzt auch nicht so wirklich viel dabei. Und bei den Canucks, das ist fast schon Tirefire-mäßig gewesen, was da gegen Ende der Saison nichts mehr nach vorne ging und mal sehen, was da in der Offseason passiert. Da könnte auch sein, dass da auch noch ein paar Köpfe rollen werden.
Ich sehe gerade beim Stats Center, weil ich da nochmal geschaut habe, also at Stats Center auf Twitter, also zu den Canucks, um da auch nochmal die Zahlen zu haben, was das so auch verhältnismäßig zu den Jahren davor bedeutet, diese Saison. Also die 2,27 Tore pro Spiel, schlechtester Wert in der Franchise-Geschichte und die acht schlechteste Saison eben in den letzten 30 Jahren. Das ist schon krass. Und bei den Canucks, da habe ich doch auch nochmal was gesehen beim Stats Center. Genau, und das ist genau das, was du angesprochen hast. Die Probleme in der Defensive oder vor allem halt natürlich auf der Torposition. Erstens mal schlechteste Save Percentage in der NHL, 89,2%, was natürlich vernichtend schlecht ist. Und das erste Mal überhaupt in der Geschichte der NHL, dass die Flames eben letzter bei den Gegentoren sind. 256 waren es insgesamt. Ja, wo wir gerade bei Toren sind, Franz, das war ja auch noch so ein bisschen Thema. Da kannst du natürlich aus Capitals Sicht dagegen halten. Wir hatten doch schon wieder einen 50-Tore-Mann in der Saison, aber da wird schon ein bisschen diskutiert. Zu wenig Tore in der NHL, siehst du es genauso oder kannst du auch mit einem 2-1 leben, wenn es dann wieder zwischenzeitlich ein 5-4 gibt?
Mir gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt, dass es so wenig Tore gewesen sein sollen. Also gefühlt für mich waren es gar nicht so wenig Tore. Ich habe vielleicht das falsche Team geschaut. Weil
bei uns sind auch immer ständig Tore gefallen.
Weil die haben auch noch ganz gut getroffen. Aber wenn das andere Teams so haben, zum Beispiel in Vancouver oder New Jersey oder Teams, die eben keine 200 Tore gemacht haben in dieser Saison, dann kann ich das dann schon irgendwie nachvollziehen. Aber ich persönlich kann auch sehr gut mit dem 2-1 Sieg leben. Ja, es muss nicht immer ein 6-3 sein. Geht auch ein 2-1. Also ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist, wenn jetzt nicht so unglaublich viele Tore fallen. Es ist halt der Fokus und die Spielweise hat sich da halt so ein bisschen auch dahin entwickelt in den letzten Jahren. Ich finde nicht, dass man da jetzt irgendwie mit aller Macht versuchen sollte, irgendwas durchzudrücken, dass wieder mehr Tore fallen. Natürlich steckt dahinter mehr Tore fallen, das Ganze außen vor gelassen. Sehe ich da eigentlich keinen Grund, da irgendwas zu ändern.
Wurde ja sogar diskutiert, ob man, also das war ein ernsthafter Vorschlag, dass man die Tore vergrößert. Und das also so da einzugreifen, finde ich eigentlich totalen Quatsch. Oder was dann auch so Überlegungen sind, dass man vielleicht ein Powerplay weiterspielt, selbst wenn eine Mannschaft ein Tor geschossen hat, also dass dann nicht der Spieler von der Strafbank wieder zurückkommt, sondern dass es weiter 5-4 geht. Das Einzige, was ich mir tatsächlich ein bisschen vorstellen könnte, ist, dass man das Goalie-Equipment vielleicht ein bisschen kleiner macht. Also da habe ich auch vor ein paar Wochen mal ein interessantes Video gesehen, ich glaube von einem ehemaligen NHL-Torwart, der jetzt bei TSN oder ich glaube TSN arbeitet und da eben gezeigt hat, was man alles wegnehmen könnte. Also ein bisschen was von den Beinen schon an halt die Fanger, das ist ja nicht nur die Fanger, sondern es ist ja noch ein riesen Drum da außen rum oder was ich dann auch den Blocker ein bisschen kleiner machen und schon hat der Torhüter weniger Material und dann kriegst du vielleicht wieder ein bisschen mehr Tore. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich dann in der Früh oder Vormittags die NHL-Ergebnisse checke und ich sehe dann 1-0, vielleicht sogar noch nach Verlängerung, da muss ich schon ein bisschen schlucken, denn das ist für mich kein Eishockey-Ergebnis. Aber ich finde, es darf durchaus auch mal ein 2-1 dabei sein. Und wie gesagt, ab und zu gibt es ja dann mal wieder ein 5-4, 4-3 oder was weiß ich, auch ein 6-2 und dann ist das für mich absolut in Ordnung. Nochmal ganz kurz zu den kanadischen Mannschaften, weil ich da eben gerade bei @StatsCenter bin auf Twitter. Die haben das ein bisschen zusammengefasst. Also klar, Maple Leafs hat der Ansgar auch schon gesagt, das ist einfach ein Rebuild und die haben teilweise ein AHL-Team aufs Eis geschickt und das ist ja auch seit Mike Babcock da ist einfach auch der Ansatz da eben eine neue Mannschaft aufzubauen. Von der weg Kessel ja schon vorher gegangen, also die großen Verträge weggebracht und jetzt eben eine neue Mannschaft aufbauen. Bei den Senators, die waren punktemäßig das beste kanadische Team, bisschen Defensivprobleme und Special Teams Probleme. Hat es auch nichts gebracht, dass du mit Carlson einen Verteidiger hast, der unter den Topscorern der Liga steht, also punktemäßig wirklich stark ist, aber verteidigen heißt halt verteidigen. Und bei den Jets waren es ähnliche Probleme wie bei den Senators, nämlich Special Teams, Defense, Goaltending. Oilers haben wir auch angesprochen. Klar, Problem, Verletzung von Connor McDavid, aber da muss schon langsam mal wirklich auch was passieren. Und ja, zu den Flames und zu den Canucks haben wir auch schon was gesagt. Das also.
Zu den Senators, die Meldung hast du, dass vor einer Stunde oder so der Coach rausgeschmissen wurde, Dave Cameron.
Oh nee, das habe ich
nicht mehr. Oder vorgestern, das ist ja erst Pierre Dorion, der war ja erst Assistant GM, ist jetzt erst offizieller GM und hat 2 Tage im Amt dann sofort mal den Trainer und 2 Assistants rausgeschmissen. So die letzten 5 Head Coaches kamen vorhin eine Statistik durch. Paddock 64 Spiele, Harzburg 48, Clouston 198, McLean 238 und jetzt Cameron mit 137. Und sie zahlen, glaube ich, noch Gehalt für die letzten drei jetzt. Mhm. Da ist also jetzt in Sachen Konstanz auch nicht wirklich was.
Ich habe den Rant von Owner Eugene Melnyk mitbekommen, der so ein bisschen um sich geschlagen hat. Und dann war es ja auch so, dass Brian Murray eine Krebserkrankung hat und jetzt auch ein bisschen reduziert und eben, dass ich ein bisschen zurückzieht von der GM-Position. Ja, und dann eben jetzt auch der Trainerwechsel. Okay, das ist dann sozusagen die letzte Info zu den Senators. So viel zum Rückblick auf diese Saison und dann schauen wir voraus auf die Playoffs, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beginnen. Und wir beginnen im Osten.
Die Eastern Conference.
Bevor wir vielleicht auf die Serien schauen in der Eastern Conference, mal ganz kurz von euch beiden oder vielleicht mal von Franz, größte Enttäuschung, also welche Mannschaft hättest du eigentlich in den Playoffs erwartet im Osten, die jetzt nicht mit dabei ist?
Soll ich nur eine sagen? Ich sag mal zwei.
Ja.
Boston und Montreal, selbstverständlich. Weil man da schon erwartet hätte, gerade auch nach dem Saisonstart der Canadiens, dass die das dann auch souverän nach Hause bringen. Aber die sind ja komplett zusammengefallen in der zweiten Saisonhälfte. Und Boston hat es eigentlich ja im Griff gehabt, bis sie dann hinten raus sich dachten, ach nö, letzte Saison war auch schön langer Sommerurlaub. Und quasi darum gebettelt haben, die Playoffs zu verpassen. Und der Wunsch wurde ihnen erfüllt. Und jetzt sind sie zum zweiten Mal in Folge, also nicht dabei. Die hätte ich schon eher schon drin gesehen, die beiden Teams.
Mhm. Ansgar, glaubst du, dass da bei den Bruins jetzt was passiert? Ich habe sogar Stimmen gehört, die gesagt haben, selbst wenn die Bruins in die Playoffs kommen und dann in der ersten Runde rausfliegen, dann müsste sich eigentlich auf der Trainerposition mal was tun. Wie sicher ist die Position von Claude Julien?
Ja, es wird ja gesagt, dass er relativ fix ist. Andererseits wird er jetzt dann auch in den ersten Gerüchten sofort auch mit Ottawa in Verbindung gebracht. Fans sind ihm, glaube ich, immer noch recht dankbar, so wenn man so die Blogger liest, so im Saisonrückblick. Die gucken aber auch ganz besonders auf Cam Neely und Don Sweeney, auf die Kaderplaner und die sich sagen, was habt ihr eigentlich für einen Plan gehabt vor der Saison? Franz hat gesagt, lang Sommerurlaub, gut, wenn man nicht in die Playoffs will, dann könnte man ja aber immerhin irgendwie rebuilden und keine Ahnung, junge Talente wieder raussuchen, ein paar talentierte Spieler, nicht immer nur die gritty Charakterspieler, die Boston so berühmt gemacht hat. Aber vielleicht kann man ja auch mal ein paar talentierte mehr Spieler mit mehr Skill irgendwie reinbringen, junge Leute. Aber selbst das wurde nicht gemacht bei den Trades und neunter Platz in der Eastern Conference gibt ja auch keinen guten Draftpick. Also und dazu dann auch gerade nicht in die Playoffs rein. Also im Grunde ist das ein komplett verlorenes Jahr für Boston und keiner ist jetzt wirklich so wirklich schlau, wo die Reise hingehen soll. In der Abwehr spielt Steno Chara immer noch mit 39, hat noch 2 Jahre Vertrag und hat aber irgendwie keine Hilfe dabei. Ja, wie gesagt, vorne fehlt so ein bisschen an Skill und jetzt dümpeln sie so ein bisschen in der Mittelmäßigkeit rum, weil andere Teams cleverer waren. Ja, oder auch es mehr gewollt haben, in die Playoffs zu kommen, wenn man so an Philly denkt. Hm.
Also Boston und Montreal, klar sind die Mannschaften, die sofort auffallen in der Eastern Conference. Senators vielleicht noch, Hurricanes, für meinen Begriff als Team, das so die zweite Position nach den Wildcards hatte, hinter den Boston Bruins. Überraschend gut. Und dann hast du halt noch Teams wie New Jersey, okay. Und dann halt Buffalo, Columbus, Toronto, das war klar. Qualifiziert für die Playoffs haben sich als beste Mannschaft der Liga, als President's Trophy Gewinner mit 120 Punkten, die Washington Capitals und sie treffen in der ersten Runde auf die Philadelphia Flyers, den fünften aus der Metropolitan Division, wie Ansgar gerade schon gesagt hat, eben über die Wildcard haben sie sich für die Playoffs qualifiziert. Franz, die Capitals, 120 Punkte, President's Trophy, aber kann es sein, dass sie seit 1998 im Stanley Cup Final waren und 0-4 gegen die Red Wings verloren haben, damals noch mit Olaf Kölzig im Tor, nie wieder das Finale erreicht haben? Kann es sein, dass sie, als seit Ovechkin da ist, nicht mal mehr als 2 Runden gewonnen haben in den Playoffs? kann es sogar sein, dass sie in der Vorsaison 3-1 geführt haben gegen die New York Rangers und dann 4-3 verloren haben. Kann es sein, dass Alex Ovechkin zwar wieder 50 Tore geschossen hat in dieser Saison, aber der einzige Spieler in der Geschichte der NHL ist, der mehrere MVP-Titel gewonnen hat, aber keinen Stanley Cup. Kann das alles sein?
Das kann sein, ja. Wenn du das sagst, dann wird das so stimmen.
Defend your boys!
Jetzt müssen sie es wirklich bringen. Also nach der starken Saison gibt es jetzt natürlich eigentlich überhaupt keine Ausreden mehr. Der Druck auch von außen ist sicherlich nicht kleiner geworden. Gerade jetzt, nachdem man eben so in die Playoffs reingeht, als das Team, das auch, wenn sie es durchziehen könnten, den Heimvorteil hat bis ins Stanley Cup Final. Und jetzt müssen sie es zeigen. Jetzt muss Ovechkin es zeigen, jetzt muss es die Mannschaft zeigen, die sehr gut aufgestellt ist natürlich in dieser Saison, dass sie es tatsächlich drauf haben, mehr als zwei Serien zu gewinnen. Damit geht es dann los gegen die Philadelphia Flyers, die sich ganz gut gefallen, glaube ich, in der Außenseiterrolle, die sie da einnehmen. Die das natürlich, das ist ja auch völlig legitim, den Druck auch komplett von sich schieben, denn der liegt natürlich beim Top-Team der Liga. Daraus versuchen natürlich für sich dann eine Chance zu kreieren. Und wir wissen ja alle, wie das in den NHL-Playoffs immer so geht. Sobald man erstmal drin ist, ist einiges möglich. Da werden wir ja sicherlich auch, wenn wir dann zur Western Conference kommen, nochmal drauf zurückkommen zu dem Thema. Das ist nirgendwo ein Selbstläufer in keiner Situation, in keiner Serie, aber selbstverständlich, gerade in dieser ersten Runde, ist Washington der große Favorit. Und im Prinzip wäre alles andere als ein deutlicher Erfolg schon fast eine Enttäuschung. Aber da muss man sich eben zusammenreißen, gerade wenn man auch mal schaut, wie die Mannschaft jetzt sich dahingeschleppt hat jetzt zu den Playoffs, seitdem im Prinzip feststand, dass man die Division, dann die Conference und dann auch noch die ganze Liga für sich entschieden hatte. Da dachte man sich vielleicht, beim einen oder anderen, das kehrt dann wahrscheinlich einfach ein, so ein bisschen der Schlendrian. Und hat das nicht mehr ganz so ernsthaft angegangen. Das kann natürlich auch eine Gefahr sein, dass man so ein bisschen den Rhythmus verliert. Es war jetzt nicht überaus schlecht, aber es war eben auch nicht mehr so stark und so dominant wie in den Wochen und Monaten zuvor. Also das ist so ein bisschen die Gefahr. Ich hoffe natürlich, dass sie relativ schnell, also so bald wie möglich, ab Donnerstagnacht, wenn die Serie gegen Philadelphia startet, dann auch wieder absolut bei der Sache sind, mit vollem Fokus daran gehen. Und dann sollte eigentlich diese erste Runde nicht das große Problem sein. Aber wie gesagt, das müssen sie jetzt unter Beweis stellen.
Was macht dir denn Hoffnung, dass es besser läuft als in den vergangenen Jahren? Ist es der Trainer? Ist es die Spielweise? Machst du es vielleicht an neuen Spielern fest, die auch mit dabei sind?
Viele verschiedene kleine Einzelteile, die da zusammenwirken können, die das ja noch sehr, sehr erfolgreich werden lassen können. Einerseits natürlich, wie ich schon gesagt habe, die Aufstellung der Mannschaft, die ungemein tief besetzt ist. Wenn man sich anschaut, wer da in der vierten Reihe spielt, da hat man erfahrene Spieler geholt, Mike Richards allen voran, der natürlich weiß, wie das funktioniert mit einem tiefen Playoff-Run, der so ein bisschen so ein X-Faktor sein kann, allein aufgrund seiner Erfahrung, was er den anderen Spielern mitgeben kann, auch denen, die jetzt so den Durchbruch geschafft haben. Das ist das nächste Stichwort. Junge Spieler, die hungrig sind, ein Kuznetsov, der jetzt irgendwie den Turbo gezündet hat in dieser Saison, der Topscorer war dieser Mannschaft. Also der will natürlich auch in den Playoffs zeigen, was er drauf hat. Die Defensive steht sehr, sehr gut. Aktuell keiner verletzt und dann natürlich auch nach der Rekordsaison von Braden Holtby sehr starkes Goaltending. Also eigentlich sind alle Positionen sehr, sehr gut besetzt. Also diese Mannschaft, wenn nicht jetzt, wann dann, muss man sich fragen. Und natürlich nach diesem sehr, sehr starken Saisonverlauf, dass man eben genau das mittransportiert, auch diese Einstellung, dass man weiß, wir haben eigentlich alles selbst in der Hand und genau mit dieser Einstellung gehen wir an die Sache ran und lassen uns da von keinem das streitig machen. Das sind so die Hoffnungen für mich, dass diese Saison tatsächlich besser endet als die letzten.
Also ich denke, dass die Mannschaft besser für die Playoffs gewappnet ist als in den vergangenen Jahren. Ich fand auch die Trades ganz gut, also Oshie zum Beispiel, da hast du ein bisschen mehr Grit auch mit dabei in der Mannschaft. Mr. Game 7 haben sie auch geholt, Justin Williams von den Los Angeles Kings. 3 Cups gewonnen, 1 mit den Hurricanes, 2 mit den Kings und eben diese Bilanz in den 7. Spielen. 7 gewonnen, keins verloren, 7 Tore, NHL-Rekord mit Glenn Anderson, 14 Punkte, alleiniger NHL-Rekord. Also 7-0 in Spiel 7, Justin Williams. Die Capitals übrigens in den Playoffs in Spiel 7 4-10. Und eines von diesen 10 war eben das die Serie gegen die New York Rangers in der Vorsaison. Ansgar, was ist deine Einschätzung zu dieser Viertelfinal, also Conference Quarterfinals Serie?
Ja, ich denke, Franz hat das schon gut abgedeckt, wer der haushohe Favorit ist. Ich denke, die Flyers haben genau zwei Argumente, nämlich das erste ist, wir können hier gar nicht verlieren. Und das zweite ist halt die ganze emotionale Geschichte mit dem Eigentümer Ed Snyder, der jetzt vor ein paar Tagen gestorben ist. Vielleicht, dass das so eine emotionale Geschichte gibt, dass man das nochmal für ihn irgendwie machen will. Andererseits, wenn man sich die Karte anguckt, klar, die Flyers haben gute Spieler gerade vorne mit Giroux, Voracek, aber das ist jetzt nichts wirklich im Vergleich zu dem, was die Capitals anzubieten haben. Dann hast du noch mit Shane Gostisbehere oder wie auch immer man ihn aussprechen mag.
Gostisbehere, glaube ich.
Gostisbehere. Wenn er zuhört, soll er uns Bescheid sagen und berichtigen. Aber der als Rookie mit 46 Punkten aus der Abwehr raus hat einen super Eindruck gemacht. Ist komplett, glaube ich, unterm Radar geflogen mit, was so die Rookies anging. Ist halt die Frage, wie er jetzt in den Playoffs reagiert, wenn es dann wirklich, wirklich zur Sache geht. Also ich bin da ganz bei Franz, wenn die Flyers das gewinnen, dann muss schon bei den Capitals mächtig, mächtig viel schiefgelaufen sein, was eigentlich über die letzten 82 Spiele nicht zu erkennen war, dass es schiefgehen könnte. Dann wird es eher eine Runde später interessant. Ja, nachdem wer von den Pens oder den Rangers weiterkommt. Aber so die erste Runde sollte eigentlich für die Caps kein Problem sein.
Shane Gostisbehere mit 17 Toren, 29 Assists, hast du schon gesagt, 46 Punkte. 22 Powerplay-Punkte und 5 Game-Winners, das war jeweils der zweitbeste Wert unter den Rookies und die Flyers. Haben auf jeden Fall mit Trainer Dave Hextall seit der Osterpause einen guten Lauf. 20-9-6 in den 35 Spielen seit der All-Star-Break. Ansgar, du hast eigentlich schon übergeleitet zur nächsten Serie im Osten. Wieder aus der Metropolitan Division, nämlich Pittsburgh Penguins gegen New York Rangers. Und ich würde fast sagen, Ansgar, im Osten ist das die interessanteste, ne? Ausgeglichenste, spannendste.
Würde ich im Osten, ja, würde ich auch ziemlich zustimmen, ja, ist halt im Grunde dasselbe Matchup wie letzte Saison. Nur diesmal sind die Vorzeichen komplett umgedreht, weil letzte Saison haben halt alle gedacht, ja, die Rangers machen das sowieso und die Pens, ja, haben sich in die Playoffs geschleppt, aber wird auch nichts. Und dann war es halt auch in 5, zwar knapp, aber es war in 5 vorbei. Und jetzt irgendwie, die Pens sind ans Laufen gekommen. Haben ja einen Trainer gewechselt im Dezember, Mike Sullivan, neuer Trainer, und seitdem funktioniert das irgendwie, seitdem haben sie die ganzen Offensivleute irgendwie zusammengekriegt, und Phil Kessel lief ja am Anfang der Saison eher rum wie Falschgeld, und Crosby war ja auch eher gar nicht auf dem Eis, also gefühlt, mental, aber irgendwie in der zweiten Saisonhälfte läuft es komplett bei den Penguins. Sie haben es jetzt relativ entspannt in die Playoffs reingeschafft. Man hat noch einen Evgeni Malkin, der wahrscheinlich während der Playoffs jetzt zurückkommen wird von einer Verletzungspause. Mal sehen, wie sie den auch noch da reinfriemeln. Ansonsten haben sie ein gutes Penalty-Kill, sind gut offensiv, und auch wenn jetzt ein Marc-André Fleury fehlt, scheint das vom Teute auch ziemlich gut zu laufen. Also, und dem gegenüber hast du halt wahrscheinlich mit einem der besten Torhüter, mit Henrik Lundqvist, natürlich, der auch eine Riesensaison eigentlich spielt, aber jetzt wahrscheinlich ziemlich viel da rausreißen muss. Jetzt ist Ryan McDonagh, der Kapitän der Rangers, mit einer gebrochenen Hand erstmal ausgefallen. Wer weiß, wie lange die auf den warten müssen, bis er wiederkommt. Und von daher lehne ich mich eher Richtung Penguins in der Serie anstatt zu den Rangers, was noch im Vergleich zum Vorjahr was ganz anderes ist.
Franz, siehst du es ähnlich? Bei den Penguins muss man ja auch sagen, klar, also Crosby hat im Gegensatz zu Ovechkin den Cup, aber seit er ihn gewonnen hat 2009, hat es halt auch nicht mehr gereicht fürs Finale, und die Penguins sind ja meistens sang- und klanglos ausgeschieden aus den Playoffs, und sind halt jetzt vor der Saison für mich nicht so ein wirklicher Favorit gewesen, aber wenn Crosby weiter so ein Fire ist, wenn Tom Kumato da seinen Job so gut macht im Penalty-Killing, dann ist vielleicht mit denen auch wieder zu rechnen.
Sie müssen natürlich den Bock auch umstoßen. Also es müsste für die Penguins gegensätzlich laufen zu dem, was sie in den letzten Jahren angeboten haben, wo sie, wie du es gesagt hast, immer relativ schnell und ohne große Gegenwehr, in Anführungszeichen, sich verabschiedet haben. Dazu gehört natürlich ein gut aufgelegter Crosby, dazu gehört natürlich dann auch, wenn er wieder spielen kann, ein gut aufgelegter Marc-André Fleury, der ja irgendwie immer so seine zwei Gesichter hatte, reguläre Saison ziemlich gut, Playoffs, also alles seit diesem Titelgewinn, nicht mehr so. Das muss natürlich funktionieren. Und auf der anderen Seite hast du die Rangers, die jetzt in den letzten Jahren ja durchaus sehr erfolgreich gespielt haben in den Playoffs, die viele Spieler haben, die dabei waren, die das kennen, die da so diese Erfahrung mitbringen und eben nicht so schlechte Erinnerungen an Playoff-Hockey haben. Und ich glaube, das wiederum könnte halt ein Grund sein, warum die Rangers sich da am Ende durchsetzen können. Aber es ist wirklich verdammt spannend, verdammt eng. Das wird sicherlich keine 5 Spiele geben, sondern ein paar mehr. Davon würde ich mal schwer ausgehen, sonst wäre ich persönlich als in dem Fall dann neutraler Beobachter dann doch ein bisschen enttäuscht. Aber ich glaube schon, so heiß wie die Pittsburgh Penguins gelaufen sind, gerade in den letzten Wochen, sind sie so der kleine Favorit, was den Rangers aber, glaube ich, gar nicht so, so negativ daherkommt, weil ich glaube, die nehmen dann auch diese Rolle ganz gern an. Und natürlich ist es auch aus deutscher Sicht, du hast ja gerade schon mal angerissen, den Namen gesagt, Tom Kühnhackl, ist natürlich auch eine tolle Geschichte, dass der nach wie vor dabei ist. Ja, dass der nicht wieder zurückgeschickt wurde in die AHL, sondern dass er sich da festgespielt hat in dieser dritten Reihe, tolle 42 Spiele gemacht hat in dieser Saison und bin ich auch mal sehr gespannt, wie der sich dann in den Playoffs verkauft.
Ich fand allein schon dieses Tor gegen die Tampa Bay Lightning in Unterzahl, fand ich allein schon ziemlich überragend. Also da durch ist über die linke Seite und sich dann die Scheibe auf den Rückhand gelegt hat und zack, rein ins Kreuzeck. Also spielt, bekommt Einsatzzeit in der dritten Reihe und hat auch einen Namen, den die Nordamerikaner ohne Probleme aussprechen können. Kühnhackl! Die Rangers unter Vigneault, ja zuletzt muss man wirklich sagen, ja auch stark in den Playoffs, in der Vorsaison in den Eastern Conference Finals 3-4 gegen die Tampa Bay Lightning verloren, davor im Stanley Cup Final und gegen die Los Angeles Kings verloren. Also zuletzt gab es immer einen tiefen Playoff-Run. Mal schauen, ob das in dieser Saison genauso geht. Auf jeden Fall, die Serie wird Spaß machen, glaube ich, Penguins gegen Rangers. Panthers gegen Islanders, das nächste Viertelfinale im Osten. Die Panthers Sieger der Atlantic Division und die Islanders kommen aus der Metropolitan. Haben nämlich da die Wildcards geholt. Ansgar, also ich finde das ziemlich geil, was die Panthers für eine Saison gespielt haben. Natürlich muss da auch der Name Jaromir Jagr fallen. Aber es ist ja nicht nur Jagr, sondern die haben da in den letzten Jahren, was den Aufbau der Mannschaft betrifft, schon einen ganz guten Job gemacht und wird schneller belohnt, als ich das erwartet hatte.
Ja, ich glaube, man unterschätzt so die Geschwindigkeit, die so ein Rebuild annehmen kann, weil man immer dieses komplette Negativbeispiel Oilers hat, wo es ein Rebuild seit jetzt 6-7 Jahren gibt und es nie funktioniert und immer neu angesetzt wird. Und von daher ist es gut, mal bei den Panthers zu sehen, wie man mit 1-2 Jahren richtig guten Entscheidungen so eine Mannschaft auch nach vorne kriegen kann. Du hast die jungen Spieler mit Barkov, mit Ekblad, mit Huberdeau. Du hast einen im Vergleich schon jungen Torhüter mit Luongo mit 37 Jahren, wenn dann da der 44-jährige Jagr vorbeifährt beim Warm-up. Der auch immer noch jede Menge Punkte aufs Board legt. Das ist ja komplett unfassbar zu sehen, was der noch für Punkte produziert. Und ich meine, wenn einer Playoff-Erfahrung mitbringt, dann ist das der Mann mit den drittmeisten Punkten aller Zeiten. Von daher bin ich wirklich sehr gespannt, was die machen, zumal die Islanders jetzt auch nicht so wirklich überragend sind. Ja, sie sind Playoff-Teilnehmer, aber so die Übermannschaft, finde ich, haben sie nicht. Also ich glaube jetzt nicht wirklich, dass die Panthers eine Mannschaft sind, also noch nicht, wer weiß, vielleicht in 1-2 Jahren, dass sie dann eine Mannschaft sind, die wirklich um den Cup mitspielen können, aber sie sind es eher, als es die Islanders sind, wenn man so drauf guckt. Klar, aus deutscher Sicht hat man Thomas Greiss im Tor stehen, weil Halak verletzt ist, noch verletzt ist, wer weiß, wann der in den Playoffs wiederkommt, er soll ja zwischendrin wiederkommen, aber wahrscheinlich ist so dieser Mix aus Jung und Alt, der da in Florida passiert, nicht zu stoppen von den Islanders.
Seit 1993 haben die Islanders keine Playoff-Serie gewonnen, Franz. Waren zuletzt zwar öfter vertreten eben in der Postseason, aber hast du Hoffnung, dass diese Serie eben seit 23 Jahren kein Sieg mehr in den Playoffs oder kein Weiterkommen mehr, dass diese Serie zu Ende geht?
Ich glaube schon, dass sie eine Chance haben. Ich würde sie auch in der Serie eher als den Außenseiter betiteln, wenn man das machen müsste, aber ich glaube schon, dass sie eine Chance haben. Sicherlich nicht ganz so viel Schwung wie letzte Saison, wo sie ja wirklich stark gespielt haben, erst in 7 Spielen gegen die Capitals verloren haben in der ersten Runde. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so stark, diese Mannschaft. Man hat natürlich da auch viele Spieler noch dabei, die jetzt vielleicht da eben auch noch so ein bisschen die Erfahrung fehlt, wenn ich da an so einen Shane Prince oder sowas denke, aber die hast du ja immer mit dabei, diese Neuen. Und dann sind sie natürlich die einen das schon darauf angewiesen, dass die Top-Spieler, also allen voran John Tavares, natürlich Top-Leistungen abrufen von Spiel zu Spiel. Von daher wird es natürlich schwierig, aber eine Chance haben sie auf jeden Fall. Denn wenn ich schon wenig Erfahrung anspreche, das trifft natürlich auf die jungen Spieler der Panthers noch viel mehr zu. Aber die haben eben, so wie Ansgar das ja auch schon gesagt hat, noch ein paar rüstige Veteranen, und das ist ja gar nicht despektierlich gemeint, sondern natürlich mit allem Respekt da an der Seite, die ihnen, diesen jungen Spielern, da sicherlich was mitgeben können, ein Jager, ein Jokinen zum Beispiel. Und ich glaube, die haben auch viele Spieler dabei, die jetzt natürlich nach der Saison absolut hungrig sind. Also ich würde schon den Vorteil für die Panthers sehen, aber den Islanders durchaus eine Chance einräumen, gerade wenn sie vielleicht durchaus gut starten können, wenn sie eins der ersten 2 Spiele gewinnen können auswärts, dann definitiv. Und dann finde ich das auch danach eine offene Serie.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass eine der beiden Mannschaften 2 Runden gewinnen wird, aber auch das kann natürlich passieren, würde mich aber überraschen. Dann haben wir im Osten noch Tampa Bay Lightning, 2. in der Atlantic Division und in der Vorsaison ja im Finale gegen die Blackhawks, gegen die Detroit Red Wings, 3. in der Atlantic Division und Ansgar jetzt zum 25. Mal in Folge in den Playoffs. Zuletzt 1990 nicht mit dabei. Ja, sie sind immer in den Playoffs, aber in den letzten Jahren haben sie halt da in diesen Playoffs auch nicht wirklich was gerissen.
Ja, und sie hätten es ja diese Saison auch beinahe nicht mehr hingekriegt. Also wenn die Bruins ihnen nicht noch so nett geholfen hätten und auch noch alle ihre Spiele verloren hätten, dann hätte es auch ganz gut aussehen können, dass die Red Wings es dieses Jahr nicht schaffen, weil also, ich weiß, unser letztes Gespräch ist ein bisschen was her, aber da haben wir uns ja noch mit die Red Wings so ein bisschen angeguckt. Da war ja noch alles im grünen Bereich, sag ich mal. Da ist ein ziemlich ordentlich im Playoff-Race und irgendwie rutschten sie und keiner wusste jetzt so genau, was passiert. Und jetzt irgendwie haben sie es geschafft, sich festzuklammern am letzten Playoff-Platz und so jetzt sich das gegen Tampa erarbeitet. Bei den Red Wings, weiß nicht, letztes Jahr gab es auch dasselbe Duell, wo auch ein Peter Mrazek das erste Mal wirklich aufgetaucht ist als guter Goalie für die Red Wings. Kann gut sein, dass er das dieses Mal wieder rausholen muss gegen Tampa. Dazu haben die Wings natürlich noch die Geschichte mit Pavel Datsyuk, der am Wochenende in einem Interview gesagt hat, ja, sieht sehr nach Karriereende aus jetzt nach den Playoffs und im nächsten Interview sagt er, boah, weiß aber doch noch nicht so genau. Also es kann gut sein, dass das jetzt seine letzte Offseason wird und wer weiß, was das bei ihm nochmal für Kräfte freisetzt. Und Tampa, würde ich sagen, wenn da alle fit wären, dann würde ich sagen, das machen die schon, aber wenn man mal die Liste liest, wer da alles fehlt, ein Steven Stamkos, ein Strawman, Tyler Johnson fehlt, dazu funktioniert deren Powerplay überhaupt nicht. Es ist 27. in der Liga, was Powerplays angeht. Von daher, das macht das dann enger, weil bei Tampa momentan so viele Leute fehlen.
Franz, deine Meinung zu dieser Serie? Die könnte auch eng werden.
Ja, ich glaube schon, dass die eng wird. Ja. Ich habe zwar von einigen anderen Stellen gehört, dass die Red Wings haben jetzt sozusagen darauf gespielt, diese Serie aufrechtzuerhalten, was die Playoff-Teilnahme angeht und viel mehr wollen die nicht. Aber ich glaube das nicht so ganz. Ich glaube schon, dass die was wollen. Denn jetzt sind sie in den Playoffs drin und jetzt merken die Hoppala, jetzt könnten wir mal wieder angreifen und gegen dieses ersatzgeschwächte Team der Lightning ist durchaus was drin. Letzte Saison 7 Spiele, also da ging es über die volle Distanz in dieser ersten Runde. Jetzt eben, wo da ja, mit die beiden, ich würde es einfach mal so nennen, die beiden besten Offensivspieler fehlen, zumindest zu Beginn. Stamkos, Johnson, ist da definitiv was drin für Detroit. Also auch hier erwarte ich eine sehr, sehr enge Serie. Ja.
Und was dann die Red Wings in den nächsten Jahren machen, ob sie die 30 voll machen, was die Playoff-Qualifikationen anbelangt, oder ob sie dann doch irgendwann mal wieder einen höheren Draft-Pick bekommen, was habe ich gehört, 1991 haben sie zuletzt einen Top-10-Draft-Pick gehabt. Also es ist ja auch Wahnsinn, dass du halt 25 Jahre halt nie einen Top-10 picken darfst, aber trotzdem ja auch nicht durch große Trades deine Mannschaft zusammenbaust, sondern vor allem durch eben Draft-Picks Entwicklung, halt von etwas niedrigeren Picks, aber trotzdem funktioniert das. Das ist schon richtig stark, aber ja, dann wird sich irgendwann die Frage stellen, wann macht man doch mal so einen kleinen Schnitt. Wie heißt the Red Wings don't rebuild, they reload, aber vielleicht gibt es dann irgendwie nicht mehr genug Material, um eben nachzuladen. Man muss doch mal ein bisschen weiter hinter in die Tabelle, um dann wieder in den Playoffs richtig erfolgreich zu sein.
Es klingt so ein bisschen wie der FC Arsenal der NHL.
Ja,
so, ja. Immer dabei, ja, aber gut. Wieder dabei, wieder qualifiziert, ist wie eine Trophy.
Und wieder im Achtelfinale der Champions League raus und wieder kein Titel.
Aber 17 Mal in Folge dabei oder so, ja, genau.
Der FC Arsenal, der NHL, die Detroit Red Wings. Ihr hört den Vorcheck mit Ansgar Löcke und Franz Büchner. Ich bin Christoph Fetzer und weiter geht's tief im Westen.
Die Western Conference.
Wir fangen an in der Central Division. Da sind die Dallas Stars auf Platz 1 und treffen im Western Conference Quarterfinal auf die Minnesota Wild, Fünfter der Central Division und natürlich über die Wildcards qualifiziert für die Playoffs. Franz, Dallas Stars spielen eine sehr, sehr gute Saison. Hat es dich überrascht, dass sie so gut waren?
Ich habe mich schon überrascht, ja. Ich habe schon gedacht, dass sie sich verbessern werden in dieser Saison. Da haben sie auch ein paar sehr gute Verpflichtungen getätigt vor der Saison mit Patrick Sharp, mit Jason Spezza. Aber dass es dann gleich so gut wird und Platz 1 in der Western Conference rausspringt, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich dachte auch so Mitte der Saison noch, naja, die sind halt richtig gut gestartet, haben das so transportieren können. Ob das dann bis zum Ende so durchzuhalten ist, fraglich. Aber die Offensivpower hat sie auf jeden Fall dahin gebracht, wo sie jetzt sind. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie jetzt mit den Playoffs klarkommen. Wissen wir irgendwie alle, ist ja irgendwie ein neuer Wettbewerb. Und das ist die große Schwachstelle der Stars, ist ja die Verteidigung. Also die haben ja im Prinzip nach dem Motto gelebt, Hauptsache mehr Tore schießen als der Gegner. In den Playoffs bekanntermaßen ist da eher der Fokus auf die Defensive. Und das könnte den Stars natürlich so ein bisschen das Genick brechen. Bin ich mal gespannt, ob sie sich da entsprechend einstellen können, ob sie sich da defensiv verbessern können jetzt in der kurzen Zeit. Denn ich glaube auch in dieser ersten Runde gegen Minnesota, das klingt zwar erstmal deutlich, wenn man sich nur die Standings anschaut der regulären Saison, aber das ist gar nicht so deutlich. Weil Minnesota, glaube ich, ist ein sehr, sehr unangenehmes Team, die natürlich sehr, sehr, sehr ausgeglichen besetzt sind, wo keiner so wirklich heraussticht, ein richtiger Superstar drin ist, sondern die eben als Mannschaft kompakter auftreten wollen. Also das wird sicherlich alles andere als ein Selbstläufer für Dallas.
Ansgar, trotzdem war es wahrscheinlich für die Stars wichtig, da die Central Division zu gewinnen und ja auch die Conference zu gewinnen, denn ja, wenn du Zweiter oder Dritter wirst in der Central Division, dann kommt in der ersten Runde entweder der Titelverteidiger, die Chicago Blackhawks daher oder halt die St. Louis Blues. Klar, Wild darfst du nicht unterschätzen, aber wahrscheinlich dann schon noch der bessere Gegner im Vergleich zu den beiden anderen genannten.
Ja, das denke ich auch. Und auch für mich beeindruckend, dass sie halt so weitergemacht haben, auch als Tyler Seguin ausgefallen ist mit seinen Achillessehnenproblemen, der ja vielleicht irgendwann jetzt wieder aufs Eis zurückkommt, aber ohne den sie jetzt erstmal anfangen müssen, der auch seine 33 Tore geschossen hat. Natürlich Jimmy Benn mit 41 Toren, fast 90 Punkten. Das ist schon eine Hausnummer. Das ist zweitbester Spieler in der Regular Season von den Punkten her. Ja, die Defensive, du hast es angesprochen, sie haben sich ja Johnny Oduya geholt, aber das hat jetzt irgendwie nicht dazu geführt, dass da jetzt besonders defensiv hart gearbeitet würde. Ich meine, sie haben 230 Gegentore kassiert. Das klingt jetzt nicht nach einem Nummer-1-Spot in der Conference, aber es hat gereicht mit der Offensive und ja, mal schauen, wie sie das gegen die Wild aufziehen. Also die Spiele in der Saison waren alle relativ knapp. Wer weiß, was Devin Dubnyk dieses Jahr in der Offseason beziehungsweise in der Postseason rausholt. Und ansonsten müssen die Wild mal gucken. Sie haben momentan auch noch eine ziemlich prominente Verletztenbank. So ein Howler, Paris, Warnek sind da momentan noch drauf. Wer weiß, wie schnell die wieder werden. Und ansonsten lassen sie sich mal überraschen. Sind halt auch nicht wirklich mit Schwung in die Playoffs gekommen. Das ist ja das große Problem so ein bisschen für sie. Sind zwei Achter in den Standings in der Conference, aber sind ja jetzt nicht irgendwie reingekommen mit drei Siegen zum Ende, gerade noch an jemanden vorbeigesprungen, sondern die haben sich mit Colorado, mit den Avalanche so ein bisschen Schneckenrennen geliefert auf den letzten Metern und jetzt müssen sie wahrscheinlich hoffen, dass die Stars irgendwie mal einen schlechten Tag erwischen oder die Torhüter wieder nicht so sicher sind wie der eigene, aber klar, Außenseiter, aber wie gesagt, in der Regular Season waren es enge Spiele und das können es jetzt auch wieder werden.
In der Vorsaison haben die Wild schon gezeigt, dass sie in Playoffs durchaus was reißen können, haben in der ersten Runde die Blues geschlagen, dann allerdings deutlich mit 0-4 gegen die Blackhawks raus. Torhüter hast du angesprochen, da finde ich ganz interessant, dass die Save Percentage von Kari Lehtonen in dem Torwart der Dallas Stars in den Playoffs bei 87,4% liegt. Also er hat auch noch nicht viele Playoff-Spiele gemacht. 2006, 2007 zwei für die Thrashers und dann 13-14 bei den Stars auch Playoffs gespielt. Aber wir haben vor ein paar Wochen ja auch über die Favoriten gesprochen auf den Cup. Da haben wir die Dallas Stars mit reingenommen im Westen. Aber auch da haben wir schon gesagt, die haben wahrscheinlich schon von den Favoriten her das schlechteste Goaltending. Weitere Serie in der Central Division, St. Louis Blues, Zweiter dieser Division gegen die Chicago Blackhawks, Dritter der Central Division und natürlich Titelverteidiger und natürlich dreimal Stanley Cup-Sieger seit 2010. Franz, wenn die Blues mal was reißen wollen, dann müssen sie irgendwann mal an den Blackhawks vorbei.
Ja, das stimmt. Die werden sich wahrscheinlich auch schon wieder gedacht haben, auch nicht schon wieder. Nicht schon wieder die Blackhawks in der ersten Runde, vor zwei Jahren das letzte Mal auch in der ersten Runde, direkt das Aufeinandertreffen und raus. Also logisch, die Blackhawks musst du schlagen, wenn du im Westen oder überhaupt in den Playoffs was reißen willst. Und für die Blues ist das mal wieder eine Gelegenheit zu zeigen, dass sie vielleicht ja diesen Bock mal umstoßen können. Sie haben den Heimvorteil in dieser Serie, vielleicht einen Vorteil, mal schauen. Aber letztendlich würde ich trotzdem die Blackhawks die Favoritenrolle zuschustern, weil sie natürlich einfach das Team zu beat sind in dieser Saison als amtierender Champion, als Team, das in den letzten Jahren gezeigt hat, aus welchem Holz die geschnitzt sind, sobald die Playoffs anrollen, nochmal eine Spur besser sind. Die Spieler, der Kern dieser Mannschaft, der seit Jahren intakt ist, der mehrere Stanley Cups gewonnen hat, ist natürlich hervorragend und sie wissen ganz genau, wie sie das angehen müssen. Sie sind hervorragend gecoacht. Also das wird wieder eine verdammt schwere Aufgabe für die Blues, aber wenn sie es schaffen, dann haben sie durchaus sehr, sehr gute Karten, die St. Louis Blues. Aber das wird verdammt schwer, mal wieder.
Ansgar, die Blues sind sehr tief besetzt, wie Franz schon gesagt hat, auf der Torhüter-Position allein schon mal mit Brian Elliott und Jake Allen. Verteidiger, klar. Bowmeister, Petrangelo, Shattenkirk, Gunnarsson, wie sie alle heißen. In der Offensive auch mindestens drei wirklich gute Reihen. Aber sie sind auch zuletzt halt dreimal in Folge in der ersten Playoff-Runde raus. Um 2014, Franz hat es angesprochen, gegen die Blackhawks damals ja schon 2-0 geführt und dann 4-2 verloren. Haben es einfach nicht geschafft, vorbeizukommen an den Blackhawks. Bist du wie Franz der Meinung, dass Chicago das Team to beat ist? Und nicht nur deswegen, weil es eben der Titelverteidiger ist, sondern weil es halt da zumindest eine der besten Mannschaften ist im Westen?
Boah, ob sie insgesamt das Team to beat sind, weiß ich nicht, also ich glaube, die im Westen reden da, glaube ich, die Ducks momentan auch noch ein bisschen was mit. Aber zurück zu dieser Serie, die Blues, die haben halt, sind so das Runde 1 Opfer, ne? Sie haben seit 2002, 2003, seit der Saison haben sie genau eine Serie gewonnen. Das ist ein bisschen wenig. Gut, du hast es angesprochen, es sind nun mal die dicken Brocken da im Westen mit den Blackhawks oder wer auch immer da mal vorbeikommt. Aber ich gebe den Blues sogar eine größere Chance, als es vor 2 Jahren war. Also irgendwie, es scheint jetzt irgendwie besser zu laufen bei den Blues. Sie hatten in der Saison über jetzt ziemlich viele Verletzungen, auch immer von ein paar Schlüsselspielern, aber jetzt scheinen momentan alle fit zu sein. Du hast angesprochen, genügend Spieler, die so ein Spiel auch an sich reißen können. Gut, gegenüber stehen die Blackhawks, die natürlich mit Kane, Taves, Panarin, den wir auch schon öfter hier besprochen haben, richtig gute Spieler, mit die besten Spieler der Liga dabei hat. Ich glaube, bei den Blackhawks ist ein bisschen das Problem, die sind ja jetzt auch nicht so wirklich in großartiger Form jetzt, seitdem sie die Playoffs fix haben, sind so ein bisschen nicht in Topform, sag ich mal. Dazu fehlt Duncan Keith im ersten Spiel, weil er noch suspendiert ist. Gerüchteweise ist er auch gesundheitlich nicht ganz auf 100%, und dann ist vielleicht die Frage, wie so die Abwehr der Blackhawks aussieht, ob da vielleicht ein bisschen die Tiefe fehlt, ob man da vielleicht was reißen kann. Ansonsten kommt ein Corey Crawford gerade von der Verletzung zurück aufs Eis im Tor. Und gut, du hast die Blues-Torhüter angesprochen, Blackhawks-Torhüter, ich glaube, die nehmen sich nicht viel. Und ansonsten trifft mit Blackhawks das drittbeste Powerplay gegen das drittbeste Penalty-Kill bei den Blues auf. Das wird eine ziemlich enge Kiste, glaube ich, da bei St. Louis und Chicago. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr sehenswert, weil beide Mannschaften gutes Hockey spielen.
Verteidigung bei den Blackhawks, Duncan Keith, klar, das erste Spiel noch gesperrt. Da müssen die Blues wahrscheinlich gleich mal vorlegen. Seabrook und Chalmerson sind noch da. Oduya ja bei den Stars mittlerweile. Laddie ist in Form schon weggebrochen. Also das ist nicht mehr ganz die Verteidigung, die sie eben in den intern erfolgreichen Zeiten hatten. Und wenn man auch sich die dritte Reihe anschaut der vergangenen Playoffs, da ist nur noch Toivo Teräväinen übrig. Patrick Sharp und Anton Vermette sind weg. Und ja, bei Taves und Hossa ist auch noch so ein kleines Fragezeichen, weil die Regular Season nicht ganz so optimal war. Dafür natürlich überragend von Patrick Kane, 106 Scorerpunkte, Topscorer der National Hockey League und der erste US-Amerikaner, der den Scoring-Titel geholt hat. Weiter geht's mit der Serie Anaheim Ducks, erster in der Pacific Division gegen Nashville Predators, vierter in der Central Division und dann über die Wildcard qualifiziert für die Playoffs. Franz, die Ducks haben eigentlich in der Vorsaison ganz Glück gehabt, nämlich dass sich die Kings und die Sharks nicht für die Playoffs qualifiziert haben, sind halt dann dummerweise an den Blackhawks gescheitert. In den Western Conference Finals 3-2 geführt in der Serie, 3-4 verloren. Und eigentlich können wir uns da im Westen wirklich wiederholen. Da in der Pacific Division musst du erstmal eben durch das Dreieck Ducks, Kings, Sharks gehen und dann irgendwann kommen die Blackhawks wahrscheinlich auch daher oder die Blues. Also das gilt ja eigentlich für jede Mannschaft. Und dann stellt sich immer die Frage, was kann den Anaheim Ducks in dieser Saison Hoffnungen geben, dass sie vielleicht dann diesen Westen mal überstehen?
Die können natürlich jetzt versuchen, gleich mal richtig Fahrt aufzunehmen in diesen Playoffs, weil sie ja jetzt in der ersten Runde eben nicht gegen eines dieser Teams, die du angesprochen hast, ran müssen, sondern gegen Nashville. Wobei natürlich die Predators auch schwer einzuschätzen sind, finde ich. Das auch so ein Team ist, ähnlich wie Minnesota, ohne richtigen Superstar. Vielleicht kann man Shea Weber da als einzigen da so anrechnen. Aber ich sag mal so offensiv, es ragt so keiner so richtig raus. Und das macht die natürlich auch schwer ausrechenbar für Anaheim. Also trotzdem sind sie natürlich da klarer Favorit. Und wenn sie diese Serie vielleicht dominieren, klar gewinnen sollten, das nötige Selbstvertrauen tanken für die kommenden Aufgaben. Zweite Runde wäre ja dann das nächste Team aus Kalifornien auf jeden Fall der Gegner. Dann könnte ich mir vorstellen, dass was geht. Auch so, wie sie jetzt zuletzt gespielt haben, in den letzten 2-3 Monaten der Saison, sind ja unglaublich schlecht gestartet, die Ducks, und haben richtig Feuer gefangen, gerade in der zweiten Saisonhälfte. Könnte auch für sie sprechen, dass sie also mit viel Dampf auf dem Kessel da reinfahren in die Playoffs. Also dieses Momentum müssen sie auf jeden Fall transportieren in den Playoffs. Die müssen natürlich auch wieder schauen, dass die Topspieler funktionieren. Und sie müssen natürlich darauf hoffen, dass ein John Gibson im Tor mit seiner sehr eingeschränkten Erfahrung, was solche Spieler angeht, trotzdem die starken Leistungen abrufen kann, die er zuletzt gezeigt hat. Dann ist durchaus was drin.
Ansgar, Die Predators in der Vorsaison haben sie ja wirklich eine starke Regular Season gespielt, aber da bin ich bei Franz, die sind für mich in dieser Saison ganz schwer zu greifen. Also ich würde aber auch nicht ausschließen, dass die Ducks da in der ersten Runde richtig ärgern.
Ja, ich glaube ich auch. Das einzige Problem, was die Predators haben, ist, dass Pickarinne mit einer 90,8 im Tor in die Playoffs geht, Safe Percentage. Und wenn er das gegen die Ducks zeigt, dann ist das aber relativ schnell vorbei, zumindest der Playoff-Run der Predators. Obwohl da vorne mit dem Ryan Johansson oder dem Philipp Forsberg auch genug offensives Potenzial da ist. Aber wenn dann hinten, gut, natürlich hast du einen Josie, einen Weber, einen Ekholm in der Abwehr, aber wenn der Torwart die Dinger nicht hält, dann können die anderen so gut spielen, wie sie wollen. Und von daher kommt, glaube ich, auch viel darauf an, in welcher Form Pekarinne in die Playoffs geht. Ja, und bei den Ducks, Franz hat es angesprochen, Saisonanfang komplett verpennt, konnten überhaupt keine Tore schießen und dann haben sie sich über die Defensive gefunden, was jetzt nicht so die schlechteste Strategie ist, wenn man sagt, unsere Tore kommen schon wieder. Das ist jetzt gerade ein bisschen einfach nur Pech, aber das gleicht sich aus über so eine lange Saison und jetzt probieren wir erstmal unsere Defensive besser zu sortieren und ich glaube, dass sich das rechnen wird bei den Ducks. Sie haben das beste Powerplay, haben das beste Penalty-Kill der Liga. Also außer Pekarinne wächst da im Tor bei sich hinaus, denke ich, dass die Ducks die Serie eigentlich im Griff haben. Und dann hat Franz gesagt, dann kommt der andere Gegner aus Kalifornien und dann muss man zumindest nicht mehr so weit reisen.
Und dieser Gegner ist entweder der Sieger von 2014, die Los Angeles Kings, Zweiter in der Pacific Division oder die San Jose Sharks, Dritter in der Pacific Division. Boah, beide wieder in den Playoffs, beide haben sie ja in der Vorsaison überraschend verpasst. Und Franz, für die Sharks wäre es mal Zeit für ein Finale und die Kings haben gezeigt 2012, 2014, dass sie nicht nur ins Finale kommen können, sondern das auch gewinnen können. Da steht für beide eigentlich sehr, sehr viel auf dem Spiel und das ist dann für mich die Serie, die Pittsburgh gegen New York Rangers im Osten ist. Also ich glaube, das wird dann ja mit allem drum und dran die interessanteste im Westen.
Ja, sehe ich genauso, wobei natürlich St. Louis Chicago auch interessant wird. Ja, ja. Aber wenn wir auf diese Division schauen, dann LA San Jose auf jeden Fall. Ich bin trotzdem, muss ich sagen, ein bisschen auch positiv überrascht von der Saison der Sharks, weil eben nach der schlechten letzten Saison hatte man ja vielleicht schon so eine Art Umbruch, Neuaufbau vermutet, aber sie haben es irgendwie geschafft, den Spieß wieder umzudrehen. Die Kernspieler sind nach wie vor da. Joe Thornton macht weiter seine Punkte, legt weiter seine Tore auf und sieht mittlerweile so ähnlich aus wie Brent Burns, was die Gesichtsbehaarung angeht. Ist aber vielleicht nicht so schlecht, weil Burns hat ja auch eine sehr gute Saison gespielt. Also die sind alle noch da, die auch in den letzten Jahren ja überwiegend, was die Regulärsaison angeht, erfolgreich gespielt haben. Und jetzt sind sie wieder in den Playoffs, hoffentlich neu motiviert. Denn ja, auch die müssen mal beweisen, dass sie nach einer starken regulären Saison auch in den Playoffs weit kommen können. Haben ein paar gute Ergänzungen gefunden in dieser Saison mit Joel Ward zum Beispiel oder Donskoy, die ganz gut eingeschlagen haben. Und von daher würde ich denen auf jeden Fall eine Chance einräumen in dieser Serie gegen die LA Kings. Aber einfach wird das natürlich nicht, denn wir wissen alle, wie stark die Kings spielen können, wenn sie mal die Playoffs erreicht haben.
In 11 der letzten 12 Playoffs waren die Sharks mit dabei, aber halt eben dreimal in den Conference Finals, noch nie im Stanley Cup Final und 2014 ja diese Schmach gegen die Kings, 3-0 geführt und dann 4-3 gegen den späteren Champion verloren. Ansgar, wie groß ist deine Vorfreude auf diese Serie?
Auch ziemlich groß. Ich meine, ist die Chance, glaube ich, einen Bekannten wieder zu sehen, denn wenn man so nach der momentanen Formkurve geht, nach Leistung, könnte es auch gut sein, dass ein James Reimer im Tor startet für die Sharks. Da Jones jetzt nicht so unbedingt in Topform war in den letzten Spielen. Und dazu natürlich, den Kings kann man immer gut beim Hockeyspielen zugucken und gerade wenn man Was haben wir über diesen Trade gelächelt von Vinny LeCavalier und der immer weiter Punkte produziert und mal sehen, was er jetzt in den Playoffs noch auf die Reihe bringt. Dazu noch ein Lucic, ein Shen. Ja, wenn Franz Brent Burns bei den Sharks anbringt, dann steht auf der anderen Seite Drew Doughty, so ein bisschen defensive Meister gegenüberstehen. Das wird ein richtig guter Kampf. Du hast diesen Kollaps angesprochen. Die Fanlager, die mögen sich überhaupt nicht. Das wird sehr lustig im Westen.
Auf jeden Fall. Wir freuen uns auf die Playoffs. Ich glaube, ihr hört es. Und bevor wir jetzt zur Trivia kommen, also wir haben jetzt natürlich die Serien nicht getippt, aber einen so einen Tipp, wie schaut das Stanley Cup Final aus, können wir, glaube ich, schon noch machen. Einfach mal so aus der Hüfte rausgeschossen, gefühlsmäßig. Wir wissen ja, kann in den Playoffs ganz schnell auch kippen. Also ich fange mal an. Ich nehme tatsächlich wieder die Blackhawks und ich nehme die Washington Capitals im Stanley Cup Final. Ansgar?
Capitals habe ich auch. Aber gegen die Ducks.
Gegen die Anaheim Ducks, das ist interessant. Ja? Also das ist, wäre mal was Neues. Also Blackhawks und Kings im Westen ist ja langweilig. Aber ja, okay, also Capitals gegen Ducks. Ich habe Capitals gegen Blackhawks und Franz.
Na gut, dann sage ich auch nochmal, was einen anderen Gegner angeht. Also im Osten bin ich ja etwas voreingenommen. Bleibe ich mal bei Washington, überraschenderweise. Ich nehme dann mal die Kings dazu.
Die Kings, okay. Also im Osten scheint die Geschichte...
Franz baut die Dynastie.
Ja, genau. Im Osten scheint die Geschichte klarer zu sein, aber leicht wird es auch nicht für die Capitals, da bin ich mir sicher. So, dann spielen wir wieder Trivia. Wer das erste Mal zuhört, es funktioniert folgendermaßen. Wir stellen uns gegenseitig eine Frage zur NHL-Geschichte. Lassen dann eine Pause von 10 Sekunden, ihr dürft also mitraten und dann wird die Frage beantwortet und anschließend aufgelöst. Letztes Mal habe ich Ansgar gefragt, Ansgar Franz und Franz mich, war es so?
Ja.
Dann fängt jetzt Franz in Richtung Ansgar an, Ansgar an mich, ich an Franz. Also Franz mit deiner Frage an Ansgar.
Meine Frage lautet, mal ausgeklammert die Saison 2013, die ja verkürzt war, welches Team gewann zuletzt President's Trophy und Stanley Cup in derselben Saison? Wie gesagt, die Saison 12-13 klammere ich aus, weil die Blackhawks haben ja da dominiert, aber die war halt eine verkürzte Saison. Ich rede von tatsächlich 82 Spiele und dann Playoffs.
Okay, 10 Sekunden, tick, tack.
Gute Frage. Ja, es ist vor 13, das bin ich mir relativ sicher. So Saisons mal verschwinden. Das ist jetzt mal wirklich passiert. Da. Gute Frage. Gute Frage.
Du bist schon leicht bei 20 Sekunden.
Oh Gott, muss ich jetzt was sagen?
Na,
jetzt
da tatsächlich, also ich meine, das sind ja so Sachen, die also, weiß man wahrscheinlich
ja,
nicht.
Ja, ich bin jetzt nicht am Googeln.
Nein, aber das ist halt so gefühlsmäßig. Ja. Also ich, okay.
Keine Ahnung. Die Bruins 2011? Keine Ahnung.
Falsch.
Länger her.
Falsch. Die richtige Antwort. Detroit Red Wings 2008.
Ja, schon lange her, Franz. Die Frage, ob sich das ändert in dieser Saison.
Um nochmal klarzustellen, dass eben die President's Trophy eigentlich keine Aussagekraft hat.
Ja, genau. Playoffs nochmal eine ganz andere Geschichte.
Aber gut, dass wir dann alle drei den President's Trophy-Sieger in Stanley Cup Final gewählt haben.
Ja, ins Finale.
Ja.
Und dann gibt es ein Heartbreaking 0-4. Wie 98. Egal. Gut, Ansgar an mich, genau.
Ja, sonst wäre es blöd.
Ja,
welcher Spieler, wenn wir mal bei Playoffs bleiben, welcher Spieler hat denn in einer Playoff-Saison die meisten Game-Winning-Goals geschossen?
Läuft die Zeit?
Oh, läuft.
Du, 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 du,
Ich hätte vielleicht auf die Uhr schauen sollen.
Ja, waren glaube ich schon 10 Sekunden. Also eine Playoff-Saison hast du gesagt, oder?
Die ja, meisten in einer Saison die meisten Game-Winning-Goals.
Ich muss gestehen, dass ich heute nochmal so ein bisschen Statistiken mir angeschaut habe und da nochmal gesehen habe, dass Joe Sakic insgesamt die meisten Game... Oh nee, es waren nicht Game-Winners, es waren Overtimer. Overtime-Winners. Aber ich nehme trotzdem Joe Sakic.
Nee, ist näher dran. An der jetzigen, an der heutigen Zeit. 2004. Aha. Die Tampa Bay Lightning. Ein gewisser Brad Richards schafft 7 Game Winner.
Ja.
Stimmt. Und eben dieser Brad Richards spielt dieses Jahr mit den Red Wings in den Playoffs gegen Tampa. Es kommt alles zurück.
Ja, Wahnsinn. Okay, ja, stimmt. Und hat auch die Conn Smythe Trophy ja damals gewonnen. Ja?
Brad Richards, genau. Ja, deswegen dann auch völlig zurecht. Ja. Mit 7 Game-Winnern und dem Stanley Cup.
Okay. Ja, gute Frage. Meine an Franz sieht folgendermaßen aus. Leon Dreisaitl hat in dieser Saison 19 Tore geschossen. Also ist er knapp an der 20-Tore-Marke gescheitert. Gibt es denn deutsche Spieler oder einen deutschen Spieler mit mehr als 20 Toren in der NHL? Und wenn ja, welcher oder welche? Und vielleicht als Bonus, gibt es einen deutschen Spieler mit mehr als 30 Toren in einer NHL-Saison? Und wenn ja, den Namen. Aber bleiben wir bei 20. Tick, tack, 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 tick,
gut, bin mir gar nicht so sicher, ob es tatsächlich mehrere sind. Aber Marco Sturm, bin ich mir ziemlich sicher, dass er über 20 Tore gemacht hat in einer Saison. Und ich schmeiß Jochen Hecht auch einfach mal noch mit rein.
Das ist richtig. Und dann als Zusatz?
30.
Ist einer der beiden auch an die 30 gekommen?
Ich glaube nicht.
Auch das ist richtig. Jetzt wollte ich es mir eigentlich vorhin mal raussuchen. Die kompletten Zahlen. Also es ist tatsächlich so, dass nur, also richtig, als einziger, Applaus, yeah, juhu, au. Es ist tatsächlich so, dass eben nur Marco Sturm und Jochen Hecht in einer Saison mehr Tore beziehungsweise mehr Punkte gemacht haben als Leon Dreisaitl in dieser Saison. Und der beste Wert von Sturm war 29 Tore, verdammt, mach mal auf jetzt hier, war 29 Tore und damit ist er halt ganz knapp, damals in dieser Saison 2006, 2007 war es, wenn mich nicht alles täuscht, an den 30 Toren gescheitert und hat sogar nicht mal alle Spiele gemacht. Genau, jetzt habe ich es. Also 29 ist der beste Wert von Marco Sturm 2005, 2006, damals für die Sharks und die Bruins gespielt. Und hat eben 74 Spiele gemacht. Also da hätte er dann wahrscheinlich, wenn er alle gemacht hätte, die 30 Tore geknackt. Dann, also nochmal absteigend, Sturm 28, Sturm 27, Sturm 27, dann Hecht eben 22, nochmal Sturm 22, Hecht 21, Sturm 21, Sturm 21. Genau, und dann sind wir schon bei Leon Dreisaitl mit 19. Also Jochen Hecht hat das zweimal geschafft und Markus Sturm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal sogar die 20 Tore zu knacken. Und nochmal, die 30 Tore hat keiner geknackt. Ich glaube, dass Leon Dreisaitl irgendwann schaffen wird. Vielleicht sogar in der nahen Zukunft. Sehr schön. Great stuff, boys. Dankeschön. Das war der Vorcheck. Mit Ansgar Löcke. Auf Twitter findet ihr ihn unter @ansgarius_90. Danke dir, Ansgar.
Gerne doch.
Und mit Trivia Champ Franz Büchner von Sport1. Auf Twitter @franzbüchner. Danke, Franz.
Ja, sehr gern.
Und wir hören uns wieder spätestens nach dem Ende der Conference Quarterfinals, um wieder über die NHL zu sprechen. Alle Episoden des Vorchecks hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Es gibt mittlerweile auch einen Twitter-Handle, @check_pod, also folgt uns da gerne. Facebook, www.facebook.de/der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer, auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rutschen.
Vorcheck, der Sportpodcast.